Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Und wir laden Sie ein heute zu einer kleinen Spritztour mit einem Elektromotorrad. Das ist schön leise, aber hat auch ordentlich Zug. In der Biker-Szene werden Elektromotorräder allerdings bislang ziemlich kritisch beäugt. Warum das so ist, dazu gleich mehr in dieser Sendung. Außerdem, warum die geplante Reform der Minijobs auf wenig Begeisterung stößt. Mein Name ist Gerhard Schröder, schön, dass Sie dabei sind. Die Minijobs sollen mal wieder reformiert werden. Aus den 450-Euro-Jobs sollen ab Herbst 520-Euro-Jobs werden. Soll heißen, wer nicht mehr als 520 Euro im Monat verdient, muss keine Sozialabgaben bezahlen. Dadurch sollen Minijobs attraktiver werden. Vor allem in den Gewerkschaften stößt das allerdings auf wenig Begeisterung. Minijobs seien eine Sackgasse, kritisieren sie, böten den Beschäftigten kaum Chancen auf einen regulären Job. Deshalb sei es auch nicht sinnvoll, die Minijobs auch noch auszudehnen. Axel Schröder hat nachgehakt und mit geringfügig beschäftigten Arbeitgebern und Wissenschaftlern über die geplante Reform gesprochen.
Im Kurhaus am Hamburger Pferdemarkt sitzen die ersten Abendgäste. Barkeeperin Marie Augustin mischt Aperol Spritz, reicht Biere über den Tresen, dazu noch Sekt auf Eis. Marie hat eigentlich einen festen Job. Im Kurhaus arbeitet sie noch nebenbei auf 450-Euro-Basis.
Ja, das ist eine sehr gute Regelung für mich, weil ich da einfach als Nebenjob abends noch meine Stunden arbeiten kann und auch keine Abgaben habe.
Wenn die von SPD, Grünen und FDP vereinbarte Minijob-Reform im Oktober kommt, dürfte Marie bis zu 520 Euro verdienen, 70 Euro mehr als heute. Wenn dann auch noch der 12-Euro-Mindestlohn gilt, hat sie für die gleiche Arbeit hinterm Tresen mehr Geld in der Tasche. Für das Kurhaus bedeutet das höhere Ausgaben. Einer der beiden Geschäftsführer ist Nils Böing. Er kann mit der Reform trotzdem ganz gut leben.
Na, ich finde das schon in Ordnung. Also ich meine, der Minijob ist jetzt echt kein Fürstenlohn. Ob sich das am Ende alles glücklich rechnet für alle, die Läden betreiben, die auf Minijobs angewiesen sind, ist eine andere Sache. Aber also fair ist es allemal.
Abgaben für die Sozialversicherung sollen für Beschäftigte wie Marie in Zukunft erst ab 521 Euro anfallen. Und dann steigt die Abgabenlast nicht mehr sprunghaft an wie bisher, sondern nur noch in kleinen Schritten. Tanja Schaffler, die Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes DGB in Hamburg, ist trotzdem wenig begeistert von der Reform. An den grundsätzlichen Problemen der Minijobs werde sich nichts ändern, sagt sie.
Wir haben natürlich jetzt in der Corona-Krise gesehen, wie anfällig diese Jobs sind. Also ich sag mal, größtenteils waren es auch Frauen, die in Minijobs sind, insbesondere im Gastgewerbe. Und die haben mal eben schnell ihren Job verloren. Und wenn ich meinen Minijob verliere, dann ist die Situation so, dass ich keinen Anspruch habe auf Arbeitslosengeld 1, also direkt in Hartz IV rutsche, dass ich keine Möglichkeiten habe, Kurzarbeitergeld zu beantragen. Und das sehen wir natürlich kritisch, weil wir sagen, Leute, die einer Beschäftigung nachgehen, die müssen auch abgesichert sein.
Und weil bei einem Minijob auch keine Abgaben für Renten- und Arbeitslosenversicherung anfallen, würden dem Sozialversicherungssystem insgesamt Einnahmen fehlen. Bei Studierenden oder Rentnerinnen und Rentnern, die neben dem BAföG oder der Rente noch etwas dazu verdienen wollen, sei ein Minijob vielleicht das Richtige. Bei den meisten anderen, bei Menschen, die zwei, manchmal sogar drei Minijobs nebeneinander machen, damit das Geld zum Leben reicht, bei diesen Menschen werde der Minijob zur Armutsfalle, kritisiert Schaffler. Dr. Thorsten Lietzmann vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung IAB, dem Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit, zählt noch weitere Nachteile der Minijob-Regelungen auf, die auch die geplante Reform nicht beheben werde.
Zum einen ist das Einkommen mit 450 oder 520 Euro alleine jetzt nicht lebensunterhaltssichernd. Das ist ein Nachteil. Zusätzlich ist die Beschäftigungssituation informeller und unsicherer. Minijobber haben seltener einen schriftlichen Arbeitsvertrag, seltener geregelte Arbeitszeiten und ihnen werden häufig arbeitnehmerrechtliche Ansprüche nicht gewährt.
Zu diesen Ansprüchen gehören eine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall oder bezahlter Urlaub. Beides werde Minijobbern oft vorenthalten, so Arbeitsmarktforscher Lietzmann. Natürlich sei ein Minijob zum Beispiel für Langzeitarbeitslose eine Möglichkeit, einen ersten Schritt auf dem Weg in eine reguläre Beschäftigung zu machen. Aber
die Forschung zeigt, dass wenn man sich atypische Beschäftigungen insgesamt ansieht, also nicht nur geringfügige, sondern auch befristete Beschäftigungen, Teilzeitbeschäftigungen, dass im Vergleich zu den anderen Formen dieser atypischen Beschäftigung Übergangschancen in reguläre Beschäftigungen bei Minijobs am geringsten sind.
Heißt im Klartext, Minijobs sind meistens kein Sprungbrett für einen regulären Job, sondern eher eine Sackgasse. Das könnte sich durch die geplante Reform sogar noch verstärken. Die geplante Reform werde eher zu einer Ausweitung als zu einer Reduzierung geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse führen, so Arbeitsmarktforscher Lietzmann. Einen ganz anderen Blick auf die geplante Minijob-Reform hat der Hotelchef des Baseler Hofs in der Nähe der Hamburger Binnenalster. Niklaus Kaiser von Rosenburg geht die Anhebung der Verdienstobergrenze auf 520 Euro nicht weit genug. Immerhin liegen die Stundenlöhne in der Hamburger Hotellerie schon heute über dem geplanten Mindestlohn von 12 Euro pro Stunde. Und je höher der Stundenlohn sei, desto weniger könnten Aushilfskräfte dann abgabenfrei arbeiten.
Eine Aushilfe muss auch eine gewisse Stundenmenge erreichen, um eine Routine zu entwickeln. Das ist in unserem Beruf wichtig. Wenn das am Ende nur ein paar Stunden im Monat sind, dann fehlt es an Routine und insofern sind wir da für eine Flexibilisierung.
Der Hotelchef hätte sich gewünscht, dass die Obergrenze für sozialabgabenfreie Beschäftigung auf 650 statt nur auf 520 Euro erhöht wird. Eine Forderung, für die Hamburgs DGB-Chefin Tanja Schaffler so gar nichts übrig hat.
Insbesondere auch deswegen, weil wir natürlich auch unsere Sozialversicherungssysteme dadurch ja auch schwächen, wenn keine Beiträge gezahlt werden. Also wir bewegen uns da quasi in einem Teufelskreis, der sicherlich nicht damit durchbrochen wird, dass die Anzahl der Minijobs zunimmt.
Ginge es nach Tanja Schaffler, sollte es gar keine Beschäftigung mehr ohne Abgaben für die Sozialversicherung geben. Dass das möglich wäre, hat eine Modellrechnung der Bertelsmann Stiftung ergeben. Dabei würde die Abgabenlast für die Arbeitenden schon ab dem ersten verdienten Euro gelten, aber sehr gering ausfallen und nur sehr langsam steigen. Unterm Strich könnten nach dieser Rechnung 120.000 Teilzeit- und 5.000 Vollzeitstellen entstehen. Der Praxistest für dieses Modell muss aber noch warten. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hält davon gar nichts und plant für Oktober keine Revolution der geringfügigen Beschäftigung, sondern nur eine Reform der geltenden Regeln.
Axel Schröder war das über die geplante Reform der Minijobs. Ich bin ja eher Radfahrer, aber ich kann die Faszination schon verstehen. Was für ein Spaß das machen muss, wenn man auf einer 1200 Kubikmeter Maschine eine Spritztour übers Land macht, mal richtig Gas gibt und schräg in der Kurve liegt. Aber der Krach der Motorräder, der geht natürlich vielen mächtig auf die Nerven. Und deshalb wird in beliebten Ausflugsregionen schon über Fahrverbote für Motorräder nachgedacht. Damit es endlich wieder ruhiger wird, dabei gäbe es eine recht einfache Möglichkeit, diesen Konflikt zu entschärfen. Den Umstieg auf Elektromotorräder. Die machen kaum Krach und verpesten die Umwelt nicht. Doch bislang kommen Elektromotorräder kaum zum Zug. Warum eigentlich nicht? Das hat sich auch Sebastian Krämer gefragt.
Noch genügt ein Druck auf den Startknopf.
Dann gibt es noch einen Sicherheitsknopf, um den Motor freizugeben. Und dann geht's los.
Mühelos, leise und wendig dreht das E-Motorrad mit seinem Schöpfer Manuel Messmer im Sattel seine Kurven in einem Hinterhof im Stuttgarter Westen.
Ja, du hörst die Flügel zwitschern, also hört man halt nicht.
4 Jahre Entwicklungszeit liegen hinter dem Produktdesigner.
Sehr viel Arbeit steckte drin, sehr viel Leidenschaft, Herz und Schweiß.
Der leidenschaftliche Motorradfahrer vermisste ein E-Motorrad, mit dem er lässig durch die Stadt flitzen kann. Im Herbst 2018 präsentierte er ein erstes Vorführmodell seiner Pocket Rocket. 55 Kilogramm leicht, 80 Sachen in der Spitze, eine Reichweite von knapp 100 Kilometern. Das Feedback war durchaus positiv.
Endlich was Neues, was Frisches, was anders aussieht, was konsequent ist auch in seiner Gestaltung.
Das schwarze Zweirad wirkt puristisch. Verwendet werden sortenreine, teilweise recycelte Materialien. Die Batterie ist komplett zerlegbar. Derzeit laufen Belastungstests. Im Juli soll das Motorrad in Italien vom Band laufen.
Zwischen Fahrrad und Auto gibt es eine große Bandbreite an sinnvollen Konzepten. Ich denke, generell ist natürlich Zweirad in der Stadt, wenn man nach Asien schauen, hat immer den Vorteil, dass man weniger Raum braucht.
Messmer ist verwundert, dass in Deutschland über Elektromotorräder kaum gesprochen wird. Italien, Spanien und Frankreich machen vor, wie elektrifizierter Zweiradverkehr in der Stadt geht.
Selbst aber auch hier in Mailand, Madrid und so weiter in den Städten ist es gang und gäbe, dass nahezu jeder mit einem Zweirad fährt, denn mit dem Vierrad kommt man nicht mehr weiter. Und Paris wird Ende des Jahres die Verbrennungsmotoren verbannen aus der Innenstadt, Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h runtersetzen. Das heißt, viele Städte werden folgen.
Auch 2021 führt Italien europaweit bei den sogenannten Elektro-Leichtkrafträdern, kurz LEVs, mit 6.233 neu zugelassenen Zweirädern. Dazu gehören Roller wie auch leichte Motorräder. Dann folgt Spanien mit knapp 5.500. Deutschland hinkt mit gut 3.500 deutlich hinterher.
Wir haben einen klaren Plan, dass Elektromobilität für BMW Motorrad eben jetzt richtig losgeht im urbanen Bereich.
Pressesprecher Tim Diltiele betont, man arbeite mit den Städten zusammen, um Lärm und Abgase zu reduzieren. Infrastrukturkonzepte seien geplant. Der erste futuristisch anmutende elektrische Serienmotorroller seines Hauses soll dazu ein Startpunkt sein.
Und da werden auch noch in den nächsten 18 bis 24 Monate weitere Produkte folgen für den urbanen Ballungsraum. Und dann haben wir auch klar den Plan, dann ab 2025 dann noch weitere Segmente neben der urbanen Mobilität zu elektrifizieren.
Die großen Maschinen sollen also erst später elektrisch werden. Zwar stellte BMW schon 2011 als erster Hersteller einen E-Roller vor, doch lange Zeit passierte nichts. Weder bei BMW noch bei anderen traditionellen Herstellern. Spezialisierte Elektromotorradhersteller wie Energica aus Italien oder Zero aus den USA produzieren hingegen bereits elektrische Rennmaschinen, Sporttourer oder Shopper. Die sieht man jedoch kaum auf den Landstraßen.
Ja, es nützt mir ja nichts, wenn ich jetzt nach Meran zum Kaffeetrinken fahre und die Batterie ist leer und ich muss 4 Stunden warten zum Aufladen. Uninteressant.
Der Mann aus Südtirol, der seinen Namen nicht nennen möchte, lebt seit Jahren im Allgäu und steht den Elektrosuchern offen gegenüber.
Wenn die Kilometerleistung stimmt, 350 Kilometer, 400 Kilometer und vor allem dann auch schnell aufladen.
Die bisher fehlende Akzeptanz bei Langstreckenfahrern ist für BMW-Sprecher Diltiele nachvollziehbar.
Sämtliche Produkte, die wir entwickeln, die müssen ja unseren Kundenanforderungen, gerade hinsichtlich Reichweite, Gewicht und Ladeinfrastruktur, Genüge tragen. Sie brauchen Reichweite bei einer GS von mindestens 300 Kilometer.
Über 400 Kilogramm würde eine solche Maschine wiegen.
Sie brauchen eine Ladeinfrastruktur in Afrika, in ganz Europa, der ganzen Welt. Das würde aus heutiger Sicht noch nicht funktionieren.
Dabei wären lautlose E-Motorräder ein Segen für viele Ausflugsregionen, die an den Wochenenden von Motorradlärm geplagt sind.
Das ist sicherlich eine Möglichkeit, um zumindest Anwohnern mal eine gewisse Ruhe zu geben an manchen Sonntagen oder Feiertagen, aber es ist nicht die Lösung.
Sonja Schuchter ist Bürgermeisterin von Sasbachwalden im Schwarzwald. Die kurvenreiche Strecke durch den malerischen Ort mit Fachwerkhäusern und Weinbergen ist bei Bikern äußerst beliebt.
Die Lösung ist tatsächlich, dass man das Übel an der Wurzel anpacken muss, also sprich an der Hersteller und dann am Motorradfahrer.
Die Bürgermeisterin gründete das Projekt Leiser Initiative Motorradlärm, der sich mittlerweile 130 Kommunen angeschlossen haben. Der erste Schritt: Schuchter stellte demonstrativ ein Lärmdisplay im Ort auf, wofür sie bei Bürgern gesammelt hatte. Motorradfahrer sahen nun, wie laut sie sind.
Ja, das war richtig gut und die Bürgerinnen und Bürger waren auch bereit, sich in die Diskussion mit Motorradfahrern zu gehen, was uns insgesamt wirklich viel gebracht hat. Die anfänglichen Feindschaften, die wurden zu Freundschaften.
Die Lärmbelästigung ging im Ort zurück.
Das Klangbild spielt immer eine Rolle. Neben dem Fahrgefühl, weil das ja ein Teil der Vermittlung von Boden und Geschwindigkeit und Drehzahl ist.
Genau das macht Motorradfahren für den Münchner Steve Moser aus.
Wenn das komplett wegfällt, dann muss ich andere Werte schaffen, wo man Gefallen drin findet. Das stelle ich mir beim E-Motorrad wirklich schwer vor.
Der Kulturwandel wird noch einige Zeit benötigen. Der geht nur im Konsens, ist Rick Lowak vom Präventionsprojekt Rennleitung 110 überzeugt. Mit einer italienischen Elektrorennmaschine kurfte Lovac über eine Saison durch seine Schwarzwälder Heimat, hatte stets Mühe, Ladestationen zu finden. Nach 100 Kilometern ging der Maschine der Saft aus. Rick Lovac schätzt jedoch die verlustfreie Übertragung der Motorleistung in Beschleunigung.
Weil die Leistungsentfaltung, die kommt von null her, da liegt direkt viel sattes Drehmoment an. Also da müsste man heucheln, wenn man sagt, dass das nicht Spaß macht. Gerade wenn man dynamisch fährt, weil ein Verbrennungsmotor durch die Übersetzung und so eigentlich immer bloß seine Schwachpunkte versucht zu kaschieren.
Das aktuelle Modell der Testmaschine soll laut Hersteller über 400 Kilometer Reichweite haben. Dank Erfahrung aus dem Rennsport. Der Umstieg von den lauten Verbrennern auf leise Elektromaschinen könnte dadurch beschleunigt werden, hofft Rick Lovac.
Man will eigentlich den ruhesuchenden Tourismus ja fördern und den vorhandenen Motorradtourismus hoffentlich nicht gänzlich verbrellen. Wenn jetzt schon Elektromotorradfahrer unterwegs sind, dann sollten die auch im Nordschwarzwald in der Region entsprechende Ladestationen vorfinden. Dann wäre das wesentlich attraktiver.
Warum Elektromotorräder bislang nicht so richtig zum Zug kommen, Sebastian Krämer berichtete.